Heute haben wir zu Gast Franzi Kühne, Digitalchefin bei Edding. Hallo.
Hallo.
Man hört es vielleicht an den Hintergrundgeräuschen oder an meiner Stimme, dass wir auf einem Festival sind und echt viel gesprochen haben hier. Also ich bin jetzt am zweiten Tag ein bisschen angefasst. Und du?
Ja, das verstehe ich. Ich komme gerade von der Bühne. Ich habe hier gesprochen. Ja. Und deswegen, ich bin noch voll mit der ganzen Aufregung und Nervosität, was ja mit sowas immer verbunden ist. Ja. Also guter Moment, um einen Podcast zu machen.
Ja, genau. Genau, wir sind sehr dankbar, dass du auf der Mainstage gerade eine Keynote gegeben hast und kommst eben gerade runter. Lass uns aber trotzdem noch erstmal nicht ins Thema reingehen, sondern ein bisschen zurückgehen mit folgender Opening. In der Corona-Zeit hast du ein Buch geschrieben?
Ja.
Titel, was Männer nie gefragt werden.
Ich frage trotzdem mal, ganz genau.
Magst du, der Titel sagt ja schon viel, magst du uns ein bisschen mitnehmen, nicht nur was du geschrieben hast, sondern ruhig auch die Geschichte dahin. Also was ist die Bewegung von dir dahin gewesen? Da erfahren wir dann auch noch mal mehr über dich.
Wo fange ich an? Also es war die Zeit, als ich meine Agentur gegründet habe und die ziemlich schnell erfolgreich wurde und eben auch so eine breite Öffentlichkeit erreicht hat, sodass dann eines Tages die Freenet angerufen hat und gefragt hat, hey Franzi, hast du Bock, in Aufsichtsrat bei uns zu gehen? Und ich dachte mir, okay, Aufsichtsrat, keine Ahnung, was ein Aufsichtsrat macht, aber ich sag mal zu, weil es klingt nach einer Spitzenposition im Unternehmen und wir haben da dieses kleine Frauenproblem, also sage ich mal zu. Und was damit verbunden war, damit hat niemand gerechnet, weder die Freenet noch ich. Es war ein riesen Medienhype, der dadurch ausgelöst worden ist. Also der Spiegel hat es aufgenommen und getitelt, sie ist die Jüngste, aber auch die mit keinem Schulabschluss und aus Ostdeutschland und so viele Ausnahmen hintereinander gemacht hat, dass das so ein Riesending wurde dann eben auch in anderen Medien. Und dann bin ich so durch ganz viele Medien getingelt und habe von Journalisten und Journalistinnen immer so Fragen gestellt bekommen. Und ich dachte mir, oh cool, dann kann ich jetzt mal über Digitalisierung von so einem Unternehmen reden, warum ich ja in dem Aufsichtsrat bin. Und habe aber so Fragen bekommen wie, was ziehst denn du zur Aufsichtsratssitzung an? Wird man mit der Frisur überhaupt ernst genommen? Wo sind denn die Kinder gerade? Und das waren alles so befremdliche Fragen, wo ich mir dachte, hä, das ist aber merkwürdig, dass das so jetzt so eine Besonderheit ist und dann auch noch solche Fragen gestellt werden. Und dann habe ich mein Unternehmen verlassen, war weiterhin bei der Freenet und wollte eigentlich auf Weltreise gehen mit meiner Familie. Es war im Februar 2020 und dann kam Corona. Das heißt, meine Weltreise war obsolet. Ich musste mir was anderes überlegen und nach dem, was alle gemacht haben, Keller aufräumen, Toastbrot backen, habe ich mir dann gedacht, okay, gut, ich schreibe jetzt mal ein Buch und stelle Männern genau diese Fragen, die mir gestellt worden sind und drehe den Spieß mal um. Und habe dann echt schnell durch die Corona-Zeit, alle hatten irgendwie Zeit und waren im Ausnahmezustand, Termine gekriegt mit so Menschen wie dem damaligen Außenminister Heiko Maas, den ich einfach eine E-Mail geschrieben habe und gefragt hat, hat er Lust daran teilzunehmen. Oder Axel Bosse, unterschiedliche Menschen aus Politik, Wirtschaft, Medien und die waren sehr bereitwillig, solche Interviews zu machen. Und dann hatte ich einen Fragenkatalog mit genau diesen Fragen, die mir gestellt worden sind und habe die dann halt so die Sachen gefragt. Also,
und das wussten die nicht, dass es in diese Richtung geht?
Die wussten, dass es in diese Richtung geht, aber okay. Die kannten die Fragen natürlich nicht. Und dann sitze ich vor Joe Keser, damaliger Siemens-CEO. Und der strahlt schon, wenn er vor einem sitzt, unglaublich viel Macht aus. Und frag ihn, Herr Keser, wurden Sie als CEO bei Siemens eigentlich immer ernst genommen? Und in dem Moment war mir das so unangenehm, ihm diese Frage zu stellen, dass ich da eigentlich erst reflektiert hat, wie komisch das ist, dass Menschen kein unangenehmes Gefühl haben, mir diese Frage zu stellen. Und das waren so komische Momente, auch so zum Vorbild sein. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, dass Sie ein Vorbild für junge Männer sind? Da wurde ganz viel erstmal gelacht. Nie hat jemand drüber nachgedacht, dass das auch unglaublich wichtig ist und von den Erfahrungen zu erzählen. Und der Großteil, da ging es dann um die Frage, was bereuen Sie? Der Großteil hat von den Männern gesagt, ich bereue es nicht, meine Kinder haben aufwachsen zu sehen. Und solche Sachen jungen Männern weiterzugeben, dass die eben nicht ihre Kinder verpassen, während sie Karriere zu machen, ist ja nun unglaublich wichtig, genauso wichtig wie für Frauen. Also was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass die Fragen an sich nicht das Problem sind, es sei denn, sie sind zu so Äußerlichkeiten, Belanglosigkeiten, aber dass sie auch Männern gestellt werden müssen. Und das hat mich ziemlich gefreut, dass das ein Bestseller geworden ist und so viel Aufmerksamkeit bekommen hat.
Wir sind ja hier im auch Zahlen-Podcast. Kannst du da irgendwie sagen, wie viele Bücher rausgegangen sind? Weil du sagst Bestseller, ist das irgendwie...
Ja, das ist ja eine Frage, wo ich gar nicht weiß, ob ich okay. die beantworten darf. Aber das sind schon mehrere tausend.
Ja, weil das ist immer so die Neugierde. Okay, weil Bestseller ist halt eine krasse Kategorie natürlich.
Da habe ich mich auch gefreut. Heißt, und ja. darauf kommt es auch an, wenn man ein Buch rausbringt, dass möglichst schnell dieser Bestseller-Stempel drauf ist. Mhm. Das heißt, um das schnell zu kriegen, sind es die Vorverkaufszahlen, die da entscheidend sind, dass da der Stempel drauf kommt, weil dann verkauft sich es natürlich noch besser.
Mhm. War also sehr erfolgreich und würdest du auch sagen, im Nachhinein hast du etwas bewegt, so im Sinne von, okay, du bist froh, dass du das Buch geschrieben hast? So
ich bin, ja, also ich bin total froh, dass ich das geschrieben habe, weil das natürlich auf eine andere Art und Weise die Debatte, die wir in Deutschland haben, über Männer und Frauen in bestimmten Rollenbildern nochmal ganz anders aufgelebt hat. Mhm. Und nicht so mit erhobenen Zeigefinger, sondern unterhaltsam. Mhm. Und das ist was mir gelungen ist, da bin ich unglaublich stolz drauf. Und was ich auch erreicht habe, ist, dass sich Journalisten und Journalistinnen zumindest vorher entschuldigen, wenn sie so eine komische Frage stellen. Hm. Also das ist auch schon mal eine Veränderung im Kleinen.
Ja. Das ist interessant. Und die Weltreise konntet ihr trotzdem machen, weiß ich. Aber es wurde ein bisschen kleiner als ursprünglich angedacht.
Ein bisschen kleiner, weil das Kind dann in die Schule gekommen ist. Und aber ein bisschen kleiner. Südamerika haben wir schön viel gesehen. Und ja, das ist einfach Quality Time. Und ja, dafür macht man das ja alles.
Ja. Und dann kam Edding.
Und dann kam Edding.
Relativ sofort oder wie kannst du da?
Nun, also schon in der Corona-Zeit hat Per Ledermann, das ist der CEO von Edding, der Sohn des Gründers, angerufen und ich dachte mir in der Zeit, na, der will bestimmt irgendwie so Freelance-Digitalisierungsberatung haben und habe mich dann mit ihm getroffen, natürlich auch, weil es Edding ist und meine absolute Love-Brand und habe Per dann kennengelernt, der auch so ein sehr visionärer und toller Typ ist. Und der fragte mich dann, ob ich Vorstände bei Edding werden möchte, weil so das Ressort Digitalisierung jetzt neu geschaffen wird. Und da war ich erstmal total perplex und dachte mir, wow, oh, das ist ja eine Riesenmöglichkeit für diese Marke Digitalisierung voranzutreiben. Und konnte aber nicht gleich zusagen, weil ich war in der Zeit mit dem Buch noch beschäftigt, wollte das Buch rausbringen, wollte meine zweite Tochter zur Welt bringen und habe ihn erstmal so in Warteposition setzen müssen, weil es einfach nicht geklappt hat. Und ein Jahr später, ich hätte nicht gedacht, dass er sich nochmal meldet, aber er rief dann nochmal an und sagte, wir sind jetzt hier konkret im Recruiting-Prozess, ob ich immer noch mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was das heißen würde. So 40, 60, 80 Stunden als Vorständin zu arbeiten in Ahrensburg, bei Hamburg. Ich wohne in Berlin. Das war dann alles so Rahmenbedingungen, wo ich mir dachte, oh nee, das ist irgendwie nicht so meins, glaube ich. Und musste ihm dann sagen, dass die Rahmenbedingungen für mich nicht so passen in mein Lebenskonzept, was ich nach TLGG habe. Und er fand es unglaublich schade und kam dann auf die Idee, diese Position als Tandem zu besetzen, also Jobsharing zu machen auf der Vorstandsposition, was wieder für mich so eine Bestätigung war, cooler Typ. Also sich sowas zu trauen als einziges Unternehmen in Deutschland, war das so ein Wow, ja, unbedingt. Und dann ging es darum, wie finde ich mein Perfect Match für so die Tandem-Position. Hab dann verschiedene Kandidatinnen aus dem Prozess kennengelernt, vom Lebenslauf her super, die hätte all das gemacht, was ich nicht kann oder nicht machen will, hat super gematcht, dann haben wir uns im echten Leben getroffen und dann war das so ein Düdüm. Oh, also das hat, also du brauchst, wenn du das wirklich im Tandem machst, so ein menschlichen Fit, den darfst du nicht vernachlässigen.
Aber du hast das nicht vorher schon gemacht?
Nein.
Ja, genau. Aber das kann man sich sehr gut vorstellen, dass das wichtig ist.
Ja, aber ich hab ja vorher schon mit zwei Partnern gegründet und so Tandem-Position war für mich immer so, okay, das ist wie zusammen gründen oder verheiratet sein. Du musst dich echt gut mit den Menschen verstehen und das muss matchen. Ja. Und das hat es dann eben nicht. Und dann war ich ziemlich verzweifelt, weil ich mir dachte, oh, ich will das unbedingt machen und jetzt finde ich hier niemanden. Hab dann Bontam, meinem damaligen Gründungspartner von TLGG, eine WhatsApp geschrieben und gefragt, ey, hast du Bock auf Vorstand bei Edding mit mir zusammen? Und er schrieb zurück, ja klar. Und dann war das so, oh toll, wie schön, dass das klappt. Und dann sind wir halt zusammen in diesen Recruiting-Prozess gegangen.
Und dann seid ihr gestartet. Was war das Erste, was ihr gemacht habt?
Zuhören. zuhören, okay, kennenlernen, mhm, Menschen kennenlernen, das Unternehmen verstehen. Wir kommen beide nicht aus dieser Branche. Mhm. Und da ging es ganz viel ums Verstehen und Zuhören. Und natürlich bei so einem Familienunternehmen hast du auch 60 Jahre lang Tradition, mhm, und musst das erstmal verstehen und dahinter steigen. Und das ist schon eine Zeit, die das braucht, was ich auch unterschätzt habe. Ich dachte mir so, naja, nach 3 Monaten bist du ja drin und kannst dann schon die ersten Sachen umsetzen. Bei Weitem nicht. Also mhm, das dauert dann schon. Und die Zeit muss man sich auch nehmen.
Mhm. Und die Milestones sind jetzt dann welche, wenn du so zurückguckst auf diese Reise?
Also ich dachte mir am Anfang, dass es tatsächlich ganz viel Umsetzung ist, natürlich in der IT-Landschaft. Wir haben das IT-Ressort bekommen, dann das Service Center Consumer Centricity, was sich halt so mit Endkonsumentinnen-Daten beschäftigt und da so Dinge voranbringt. Was ich aber festgestellt habe, ist, du kannst diese Hebel gar nicht zünden, wenn du nicht Einfluss hast auf bestimmte andere Bereiche. Das heißt, wir haben relativ schnell dann festgestellt, Edding ist in der Transformationsphase seit 2020. Wir dachten, okay, 2022 zu unserem Einstieg, das Tal der Tränen ist schon durchlaufen. Mhm. Das war aber nicht der Fall. Also es wurde alles gleichzeitig den Berg runtergekippt, was wieder sehr mutig ist, aber auch dann nicht richtig konsequent umgesetzt. Mhm. Und diese konsequente Umsetzung hat gefehlt. Das heißt, in manchen Bereichen wurde so gearbeitet wie vorher, aber es stand was ganz anderes an der Wand, wie man eigentlich zusammenarbeitet. Mhm. Und auch da wieder hinterzusteigen, dass das eine ein Wandtattoo ist und das andere ist das, wie es eigentlich gelebt wird, da brauchst du erstmal eine Zeit. Mhm. Weil das steht nirgendwo. Das musst du fühlen, das musst du erleben, da musst du erstmal in die Zusammenarbeit gehen. Das heißt, was wir gemacht haben, ist weitere Ressorts übernehmen, wo wir glauben, dass das einen Einfluss hat auf Digitalisierung, einen großen Einfluss. Zum einen Brands, also das ganze Thema Marke und interne Kommunikation. Mhm. Weil ich glaube, wenn Unternehmen in Transformationsphasen sind, dann ist es unglaublich wichtig, dass die interne Kommunikation sehr, sehr klar ist. Und immer wieder auf den Purpose, warum machen wir das alles? Immer wieder Veränderungsmomente in das richtige Licht zu rücken. Warum passiert das hier? Das ist unglaublich wichtig, dass die interne Kommunikation gut aufgestellt ist und natürlich auch die Marke nach außen was Sichtbares Richtung Modernisierung geschaffen werden kann. Mhm. Und der zweite große Bereich ist eben das ganze Thema HR. Also du musst mhm. bei einer Transformation, weil es um Menschen geht, die HR in den Mittelpunkt der Entscheidung rücken. Das heißt, Transformation gestaltet der Vorstand zusammen mit der HR und mit den HR-Verantwortlichen, weil es darum geht, Menschen mitzunehmen und in die Veränderung zu bringen, zu begleiten. Und ein weiterer Punkt, den wir neu uns überlegt haben, ist das ganze Thema Change, also Change Management mit aktiv einzustellen, tatsächlich mhm. eine Position zu besetzen, die sich ausschließlich um Change kümmert innerhalb der einzelnen Projekte und das begleitet und die Menschen auch methodisch ausstattet und trainiert, mhm. Weil es, ja, wie gesagt, es geht immer um Veränderung und Menschen mitzunehmen.
Mhm. Wir müssen eigentlich nicht erwähnen, was Edding macht. Ich meine, die meisten werden Stifte, darf man Stift sagen eigentlich oder was?
Wir stehen für Marke.
Okay, für Marke,
auf unterschiedlichen
Oberflächen. Weil haben wir ja gar nicht gesagt, weil im Grunde, glaube ich, für alle da draußen klar. Aber das ist für mich jetzt nochmal die Frage, gibt es digitale Produkte eigentlich? Kannst du uns da nochmal reinführen? Weil die Themen, die du angesprochen hast, mhm. die zielen auf Organisation, so mhm. im weitesten Sinne, ne?
Also Edding hat ein digitales Produkt. Es gab bis vor kurzem auch noch eine Abteilung, die sich mit Tech beschäftigt hat. Mhm. Und das ist eine digitale Führerscheinlösung. Das heißt, so Fuhrparkmanagement von großen Unternehmen, die haben immer das Problem, dass Menschen physisch dahin gehen müssen und ihren Führerschein zeigen müssen. Und wir haben eine Lösung entwickelt, die mit digitaler Tinte die Führerscheinprüfung ersetzt. Mhm. Das ist ein Projekt oder ein Produkt, was wir haben im digitalen Bereich. Mhm. Ansonsten die ganzen Innovationsthemen der letzten Jahre und Jahrzehnte waren tatsächlich alles physische Produkte. Mhm. Also es ging um Nagellack, es ging um Tattoo-Tinte. Mhm. Beides Sachen, wo wir festgestellt haben, das funktioniert nicht so, wie wir uns das überlegt haben. Das ist vom Vertrieb her was komplett anderes. Es ist komplett was anderes vom Marketing. Mhm. Das heißt, es sind beides Dinge, die wir mittlerweile nicht mehr machen und eingestampft haben. Mhm. Aber diese Learnings daraus zu ziehen, ist ja das, was du eigentlich machen musst. Also immer wieder weitermachen, Dinge ausprobieren und auch Fehler machen. Das gehört nun mal dazu. Das ist dann nicht dieses große Scheitern, wie sich's anfühlt, sondern das sind dann halt Learnings auf dem Weg, was ausprobiert zu haben, die dann beim nächsten Mal wieder greifen können und müssen, damit es halt nicht nochmal passiert. Ja.
Mhm. Und Geschäftsmodellentwicklung ist dann auch bei dir oder bei euch? Also Richtung Digitalisierung.
Ich würde sagen, das ist ein Gesamtvorstand. Also so das ganze Thema New Business ist ein Gesamtvorstandsthema. Das ist kein eigenes Ressort bei uns, sondern das ist was, womit wir uns ab einer bestimmten Phase wieder beschäftigen, weil wir jetzt aktuell noch da dran sind zu gucken, okay, wie bekommen wir das Unternehmen in der Basis richtig aufgestellt. Also es ist ganz viel Fundamentarbeit und Basisarbeit, um zu schauen, welche Prozesse haben wir. Natürlich auch so das ganze Thema Effizienz ist ein Riesenthema. Das heißt, wir haben das bewusst geparkt, das ganze Innovationsthema, und gesagt, okay, Mitte diesen Jahres sind wir so weit aufgestellt, dass wir uns mit Fokus wieder darum kümmern können.
Wie pflanzt sich das fort, dieses Thema Tandem in die Organisation? Gibt es Menschen, die an dich reporten vielleicht, die auch im Tandem sind?
Das pflanzt sich ehrlicherweise nicht so richtig fort. Also wir bei der Bestandsbelegschaft gibt es so natürlich die typischen Tandem-Positionen. Also dass sich in Führungspositionen was geteilt wird, klar. Aber eben
aber
immer,
nicht 50-50 so.
Doch, doch, 50-50, das ist das typische Modell. Die Muttis, die ihre Kinder abholen müssen und dann Montag bis Mittwoch arbeiten und Mittwoch bis Freitag und dann so eine Übergabe machen, vormittags, nachmittags, und sich so aufteilen. Aber aus diesem Grund Teilzeit zu arbeiten, was ja nicht wirklich Jobsharing ist, sondern eben so diese Teilzeitarbeit. Und davon haben wir natürlich viele im Unternehmen.
Keine Führungskräfte so in dem.
Keine, nicht so, nicht, also eins, zwei Führungskräfte-Tandems, aber nicht so, dass wir das geschafft haben, dadurch, dass wir im Vorstand so ein Role Model dafür sind, das in der Organisation weiter voranzutreiben. Das, so
aber
ist es
versucht,
nicht.
Wollt ihr eigentlich? Also
das, ja, natürlich. Also Ziel muss sein, dass jede Stelle im Tandem ausgeschrieben wird. Aber auch das ist wieder ein Prozess, wo du Menschen mitnehmen musst, dass die das überhaupt verstehen, was das dann bedeutet. Auch in der Führung des Tandems ist es natürlich was anderes, als wenn du eine Person führst. Und dass du als Führungskraft dazu bereit bist, dann eben auch das so auszuschreiben und danach auch zu rekruten, weil es natürlich im ersten Moment mehr Aufwand bedeutet. Also es bedeutet mehr Aufwand im Sinne von Unklarheit beseitigen. Wer gibt denn jetzt meinen Urlaub frei und wie läuft es eigentlich im Tandem und wer ist für was zuständig? Diese Unklarheit musst du beseitigen und du musst auch, wenn du es geschafft hast, diese Stellen so auszuschreiben, brauchst du tatsächlich Leute, die ein bisschen unternehmerisch denken und sich das selbst gestalten, weil es gibt keine Blaupause für so funktioniert Tandem immer, sondern das ist individuell sehr abhängig von den Personen, die das machen.
Was ich mich frage, gibt es da eine Competition-Komponente in einem Tandem?
Darf es nicht geben.
Darf es nicht geben.
Darf es auf gar keinen Fall geben. Das ist der Tod jedes Tandems.
Ja, das
wenn
stelle ich mir so vor.
Absolut. Das ist ja auch was total Menschliches. Ja, also wenn du die ganze Zeit vermutest, oh, der will eigentlich auf die Karrierestufe, der führt das im Schilde, redet mit dem und dem ohne mein Wissen. Du brauchst absolutes Vertrauen und dann nicht so ein Wettbewerb innerhalb dieser Einheit, weil es muss ja eine Einheit sein. Nach außen treten wir als eine Person auf. Wir sind FIBO im Unternehmen, Frenzy und Bontam, und wollen auch als eine Person so wahrgenommen werden.
Heißt
und
das jetzt, wenn ich das weiterdenke, auch in Kanälen irgendeiner Form, wie auch immer ihr intern kommuniziert, ist das
gute
so, dass
Frage.
Es den Kanal gibt, FIBO so?
Den gab es am Anfang. Wir sind gestartet mit drei unterschiedlichen E-Mail-Adressen, mit unseren persönlichen und mit einer FIBO-Adresse. Und auch in dem Intranet war das so, der FIBO-Account, wo Leute, die nicht wissen, wen sollen sie jetzt anschreiben, hinschreiben können. Das hat sich aber nicht etabliert, das hat sich nicht durchgesetzt. Das haben wir nach wenigen Wochen wieder eingestampft, weil wir gemerkt haben, die Leute wissen, dadurch, dass wir auch sehr offen kommunizieren, wohin mit ihren Sachen. Bontam hat andere Stärken als ich und hat auch zum Teil andere Projekte als ich. Also da wissen die Leute dann ganz genau, zu wem sie gehen müssen. Und das Tandem ist aber dafür verantwortlich, das gut sich aufzuteilen und einzuteilen, weil es ist ja auch 50% der Arbeitszeit nur und nicht 100%. Das heißt, du musst immer gucken, dass du nicht als Vollzeitstelle angesehen wirst, sondern da selbst managen und auch die Erwartungen managen, dass es eben dann auch nicht immer Verfügbarkeit gibt.
Mal angenommen, ein paar Jahre vorausgeschaut, ihr seid nicht mehr da in diesem Tandem und es muss ein Nachfolger, eine Nachfolgerin her. Muss das dann wieder im Tandem sein? Also wollt ihr ja auch im Tandem. Ich stelle mir gerade für diejenigen, die danach kommen, wie das, kannst du dir das vorstellen, wie das übernommen wird dann, diese Arbeit?
Ich glaube nicht, dass es ein Tandem sein muss. Mhm. Für diese schwierige Phase der Starttransformation, der echten Transformation, also die vergangenen 3 Jahre, war das total gut, das so zu haben, weil du hast wirklich so 2 Köpfe, die unterschiedlich über Sachen nachdenken. Das heißt, unsere Entscheidungen, die wir als Vorstandsressort treffen, sind automatisch schlauer als die der restlichen Vorstandskollegen, weil sie sind ja schon durch 2 Köpfe gegangen. Mhm. Also das ist unglaublich, unglaublich schlau, das zu machen. Und in diesen Transformationsphasen ist auch, wenn du in dieser CDO-Position bist, verantwortlich für eben Transformation, das ist unglaublich anstrengend. Weil du immer eigentlich der Störenfried bist und da Gegenwind bekommst. Das heißt, es hilft auch, wenn du da zu zweit bist. Und so geteiltes Leid ist halbes Leid, doppelte Freude, wenn es was zum Freuen gibt. Und
aber nicht so gut Cop, Bad Cop. Ich stelle mir das gerade vor.
Gibt es auch. Die Situation gibt es auch. Okay, also, dass wir uns aufteilen und sagen, okay, in dem Gespräch bist du jetzt Good Cop und andersrum. Ja, klar. Ist genauso. Und man kann sich ja auch super aufteilen. Also je nachdem, was das Problem ist, kannst du dich viel besser aufteilen und dann eben auch in den Rollen so spielen. Das ist total, total super. Aber in Zukunft, ich glaube, so muss es nicht im Tandem besetzt sein, weil diese Phase einfach vorbei ist. Es ist so etabliert und gelernt, was heißt es jetzt, Transformation und Digitalisierung und auch so das Mindset der Mitarbeiterschaft, dass halt alles ständig auf Veränderung gepolt sein muss. Das ist jetzt ein anderes als noch vor 3 Jahren. Das heißt, es wird auch einfacher und deswegen, ja, glaube ich nicht.
Das ist eine nachhaltige Veränderung und danach kann alles kommen, wenn es Sinn macht und passt.
Wenn es Sinn macht und passt, genau. Ja. Grundsätzlich muss man natürlich gucken, wann macht eine CDO-Position in einem Unternehmen überhaupt Sinn. Mhm. Also eigentlich sollte es ja eine Querschnittfunktion sein, wie Finance Wissen über alle Positionen. Mhm. Also, dass jeder Vorstand ein Wissen hat im Bereich Digitalisierung und das kein extra Ressort sein muss. Mhm. Also, das ist ja alles im Prinzip nur auf Zeit. So in meiner Vorstellung. Ja. Dass das so etabliert ist, dass es einfach aus dem Unternehmen und innerhalb des Vorstands so getrieben wird. Mhm. Weil es natürlich ist.
Mhm. Ich kann dich nicht gehen lassen ohne Fokus Daten KI, weil das ist nun mal unsere Veranstaltung.
Okay.
Kannst du uns da noch mal was mitgeben, was das bei euch bedeutet? Gerade dieser ganze Hype rund um KI.
Ja, eben. Es gibt einen unglaublich großen Hype und auch in den Mainstream-Medien ist es natürlich ein Riesenthema seit, ich würde sagen, nicht seit Jahren, sondern seit vielleicht so Anfang letzten Jahres. Mhm. Und das heißt auch, die Mitarbeiterschaft, die sich gar nicht mit den Themen beschäftigt, liest dann im Spiegel KI, künstliche Intelligenz, das ist irgendwie ein Thema und kommt dann zu mir und sagt, ja Frenzi, was machen wir denn jetzt mit KI? Und,
ach so,
also da,
aber
da
so
ist
im
schon,
Sinne von, die wollen was machen?
Natürlich, ja. Natürlich. Mhm. Und das ist ja auch wunderschön, dass Menschen was machen wollen in diese Richtung. Mhm. Du brauchst aber als Mittelstand erstmal eine Basis dafür, überhaupt so Projekte umsetzen zu können. Also wir haben jetzt die Teams-Umgebung, Microsoft Teams, seit einem Jahr. Und es gibt immer noch Probleme damit, weil Menschen das nicht richtig bedienen können oder sich nicht damit anfreunden können und parallel immer noch das Intranet benutzt, das alte. Mhm. Und Prozesse noch nicht abgebildet sind in der neuen Umgebung von Jira zum Beispiel. Und deswegen ist es ja auch wieder was so ein Prozess ist. Wenn ich jetzt kommen würde mit einem KI-Projekt, was auch immer es ist, dann ist die digitale Grundlage, die Infrastruktur eigentlich noch gar nicht da. Aber natürlich haben wir auch eine Pilotgruppe, die sich mit KI beschäftigt und dann Themen in diesem Bereich umsetzt und dann eben auch guckt, okay, wie ist die IT-Infrastruktur, das wird bei uns gesteuert durch Mitarbeitende aus der IT, wie ready ist es eigentlich, wie wird es überhaupt genutzt, du machst ja dann erstmal eine Analyse und fragst so rum und wir haben natürlich viele Use Cases.
Würdest du davon etwas präsentieren, also wenn es jetzt hieße, hier Bühne XY, da wollen wir mal einen etwas fachlicheren Vortrag haben. Würdest du da jemanden hinschicken oder sagen, wir warten noch?
Ja, natürlich würde ich jemanden hinschicken. Auf jeden Fall würde ich jemanden hinschicken. Also ich würde den Jan bei uns hinschicken, der sich nämlich intensiv mit dem Thema beschäftigt, weil ich glaube, das ist so ein ganz spannender Einblick, wo ist denn gerade so der Stand, weil ich antizipiere, dass es in mehreren Unternehmen gerade im Mittelstand so der Stand ist. Mhm. So relativ am Anfang ganz vorsichtig, dann kommt natürlich immer noch Datenschutz mit rein und das ganze Thema. Und wir sind aktuell in dem Stand, dass es diese Pilotgruppe gibt, die Use Cases gesammelt hat und wir lassen uns da auch beraten durch die Lufthansa Systems in diesem Bereich, wie wir damit umgehen und Mitarbeitende sensibilisieren, wie das zu nutzen ist und welche Daten man eingeben kann und welche nicht in so ein ChatGPT oder AddingGPT. Ja. Mhm.
Und es wird eine Schatten-KI geben, ne? Das höre ich auch immer wieder. Also Menschen setzen KI ein, aber vielleicht lieber nicht darüber reden. Also dass es sogar schon so weit geht, weil irgendwelche Sorgen sind, vielleicht dürfen sie es nicht oder so. Das wird es wahrscheinlich auch bei euch geben. Würde mich
genau,
wundern,
genau. Aber also wir haben ja Menschen gefragt, was nutzt ihr? Und daraus kamen ja schon sehr, sehr viele Use Cases, die aktuell genutzt werden. Mhm. Und ich finde das auch nicht schlimm. Mhm. Solange die Menschen wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und diese Form von, welche Daten gebe ich da rein, welche Unternehmensdaten gebe ich da rein, wie sensibel ist das? Da machen wir auch breite Schulungen für die Mitarbeitenden, da zu sensibilisieren. Das ist unglaublich wichtig. Aber ich bin großer Fan von Ausprobieren und erstmal ein bisschen ein paar Meter so machen damit.
Mhm. Aber ihr seid proaktiv gewesen. Ihr habt tatsächlich gefragt, was nutzt ihr?
Ja.
Und dann wurde geschaut, okay, was müsste man vielleicht einschränken oder anders machen oder weiter schulen, zusammenpacken?
Weiter schulen und weiterentwickeln. Also welche Bereiche sind besonders weit im Unternehmen? Mhm. Wo können wir echte Piloten dann aufsetzen und wo können wir anfangen? Mhm. Im Verbieten sind wir nicht groß, zum Glück.
Zum Glück,
weil dem widerstreben, diesem Ausprobieren. Also wir sensibilisieren dafür und trainieren die Leute. Ja. Mhm.
Würdest du sagen, dass die Regulierung, also vor allem EU-AI-Act ist jetzt überall, ist auch jetzt in Kraft getreten, da sind Dinge zu beachten. Ist das eher eine Hürde? Ist fast rhetorisch gefragt, weil das ist irgendwie etwas, was man beachten muss. Mhm. Oder ist das vielleicht auch eine Chance? Gerade für uns, Deutschland, Europa, Gegengewicht, China, USA, wichtig. Wie guckst du auf dieses ganze Thema, was wirklich brandaktuell ist?
Na, dass Deutschland da eine Vorreiterrolle einnehmen könnte und in der Lage wäre, das ist ja ohne Frage. Mhm. Die Frage ist so, also bei diesen vielen Sachen, die wir lange Zeit verschlafen haben, wird der Fokus jetzt darauf gelegt? Man müsste den Fokus darauf legen, aber wird er tatsächlich darauf gelegt oder sind die anderen Baustellen nicht viel, viel größer? Also ich bin da sehr skeptisch. Ich freue mich, dass es ein Digitalministerium jetzt geben soll. Das ist ja schon mal der erste große Schritt, um es irgendwie so zu bündeln. Ich bin selbst leider ein bisschen zögerlich an so diesen Glauben von Erfolg. Also wie kann das jetzt so erfolgreich werden? Wie können sich Unternehmen da wirklich aufstellen? Welche Menschen machen das auch? Weil die Kompetenz haben wir im Land. Also da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Nur so mit den ganzen Regularien, die da schon sind oder auf uns zukommen, was dann auch wiederum bedeutet, Menschen wird Angst gemacht, Stichwort Legal-Abteilung. Mhm. Es ist ein totaler Spagat und da braucht es halt schlaue Entscheider, die halt nicht nur so eine Gesamtentscheidung treffen, nee, wird jetzt alles verboten, so platt,
so schwarz-weiß,
sondern ins Detail reingehen und deswegen ist die Digitalkompetenz ja in Unternehmen so wichtig, weil man ins Detail reingehen muss, weil es nicht so eine platte Antwort auf alles geben kann.
Ja, weil das höre ich ganz oft, dass gerade im Mittelstand, dass einfach die Unsicherheit zu lieber nicht machen führt.
Na und die Baustellen halt so groß sind. Also du hast halt echt viele Sachen, die parallel gelöst werden müssen für ganz viele Unternehmen. Also ist es jetzt nicht mehr die Situation, dass es allen wie jahrzehntelang gut geht, zu gut geht, so dass sie sich nicht verändern müssen, dass der Druck nicht da ist. Aber jetzt ist der Druck halt sehr, sehr spürbar da und sie müssen sich eigentlich aus einer schlechten Position raus verändern, weil der Druck so hoch ist. Mhm. Und da, welche Baustelle priorisierst du? Was machst du zuerst, wenn es um reine Umsatzsicherung geht oder Verhindern von, dass Umsätze wegbrechen, musst du dich natürlich aufs Business konzentrieren. Mhm. Was heißt denn das dann für die anderen Projekte, die auch wichtig wären für die Zukunft? Also du brauchst halt schlaue Priorisierung bei allen Themen.
Also es ist schon auch ein Verteilungskampf innerhalb eines Unternehmens natürlich und wir haben eigentlich Krise, das kann man ja nicht schönreden, insgesamt wirtschaftlich ist ja nun mal so. Ja. Inwieweit trifft das euch? Also ganz konkret gesprochen, zum Beispiel Energiepreise, ist das etwas, wo man sagt, ja klar, das ist, wir haben ja Produktion, hat einen großen Impact oder
Es trifft uns alles natürlich. Ja. Also,
Domino-Effekte, ne?
Natürlich, Domino-Effekte und auch so dieses Suche nach neuem Geschäftsmodell und das Stemmen gleichzeitig von interner Transformation, die Suche nach den richtigen Menschen, also Recruiting, Fachkräfte. Es trifft uns genauso wie alle anderen. Und die Antwort darauf ist tatsächlich zu gucken, okay, was sind kurzfristig die strategischen Ziele, was mittelfristig musst du es auch sehr klar haben und halt die große Vision. Also wo soll es hingehen? Was ist das Ziel davon? Mhm. Und das haben wir sehr, sehr klar geschärft. Also welches Unternehmen wollen wir sein? Wo wollen wir hingehen? Gerade als Unternehmen im produzierenden Gewerbe wollen wir trotzdem Profit for sein. Das heißt, mehr zurückgeben, als wir nehmen. Und das klingt manchmal so nach Greenwashing. Aber wir haben tatsächlich angefangen, komplett die Produktion umzustellen auf das Thema Nachhaltigkeit in den unterschiedlichen Bereichen. Und setzen da den Fokus drauf. Und wenn das so klar ist, okay, das ist die Marschroute, das ist das, was wir manifestiert haben, dann fällt dir auch die Priorisierung leichter.
Mhm. Vision, gutes Stichwort, jetzt zum Ausblick. Gib uns dann mal was Konkretes mit. So ein Milestone, auf den du jetzt hinarbeitest.
Jetzt in diesem Jahr, mir fällt es immer am einfachsten so kurzfristig zu denken, auf den Jahreshorizont und die Jahresziele sehr, sehr klar zu haben. Für mich persönlich ist das größte Thema Leadership in diesem Jahr. Also Leadership bei Edding zu etablieren, ein Führungskräftetraining zu haben, was sich im ersten Schritt um die Basics kümmert. Das heißt, wie sind unsere Werte, unsere Edding-Werte mit dem Thema Führung verknüpft und Menschen darin zu schulen und zu trainieren, richtige Führung zu leben, um dann weiterzugehen in der Führungskräfteausbildung, was bei Edding jetzt noch nicht so etabliert ist, genauso wie das Thema Change eben voranzutreiben innerhalb dieses Streams der Ausbildung von Führungskräften.
Mhm. Klasse. Ich glaube, du und ihr geht da mit gutem Beispiel voran. Für alle da draußen, die jetzt zuhören, ja, können sich da was abgucken und abhören.
Ich hoffe doch. Deswegen rede ich ja auch so gerne drüber, damit sich Menschen da was abgucken können und nicht alle dieselben Fehler machen und schneller vorangehen. Das brauchen wir.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Für deinen Vortrag und für den Podcast hier.
Vielen Dank für die schönen Fragen.
Ja, sehr gut. Ciao, ciao.
Danke.